Europalava, der Europa-Hörspiel-Podcast auf 33 ein Drittel mit Holger, Carsten und Markus.
Herzlich willkommen zu der 7. Folge von Europalava. Wie angekündigt, möchten wir uns heute mit der Serie Hani und Nani beschäftigen, einfach aus dem Grund, weil sie eigentlich eine der ersten großen Serien bei Europa war. Und wir, das sind Carsten.
Hallo.
Holger.
Moin.
Und Markus. Man muss vielleicht dazu sagen, diese Serie Hani und Nani geht zurück auf eine Serie der englischen Schriftstellerin Enid Blyton. Und im Original gibt es von Enid Blyton nur 6 Bände, die in den Jahren 1941 bis 1945 entstanden. Und für diejenigen, die die Serie nicht kennen, Inhalt ist die Geschichte eines Zwillingspärchens, was sich überhaupt nicht einverstanden erklärt, auf ein bestimmtes Internat zu kommen, nämlich Lindenhof, sich am Anfang dagegen wehrt und noch die Eltern überzeugen will, dass sie bitte woanders hinkommen, dann aber doch auf die Schule kommen und sich dann dort relativ schnell einleben. Das Problem bei Hani und Nani ist so ein bisschen, dass die englischen Bücher nur eine ganz schwache Grundlage sind für das, was letzten Endes den deutschen Buchmarkt und den deutschen Hörspielmarkt erreichte. Denn bereits bei der Veröffentlichung der Bücher in Deutschland wurde stark durch den Schneider Verlag eingegriffen, weil eben ganz viele britische Eigenheiten wie zum Beispiel Schuluniformen und so weiter hier nicht geläufig waren. Und da wurden die ganzen Geschichten schon erheblich bearbeitet. Dann war die Serie hier erfolgreicher als in Großbritannien. Es wurden weitere Bände geschrieben, die aber nicht von Enid Blyton stammen, sondern von deutschen Autoren. Und als das Ganze in die Hörspielserie überführt wurde, griff Heike-Dine Körting auch nochmal in die Romane und in die Reihenfolge ein, so dass das, was wir hören oder gehört haben, im Grunde nur ein, ja, so eine Art Eintopf ist, im Grunde aus den Entwicklungen vorher. Wie man aus dieser kleinen Einleitung sehen kann, ist das alles sehr kompliziert und im Grunde jetzt im Rahmen eines Podcasts gar nicht nachhaltig zu erklären. Wer sich um die Details bemühen möchte für diese Veröffentlichungspraxis, dem empfehlen wir die Kolumne 42 unserer Homepage www.claudius-brack.de, wo diese ganzen Komplikationen nochmal aufgelistet wurden.
Die ganz nebenbei den sehr guten Titel hat: Hani und Nani verlieren die Übersicht, was ja quasi wie eine weitere Folge klingt und auch berechtigt wäre.
Ja, denn es fängt ja schon damit an, dass also allein die Reihenfolge der absolvierten Klassen ständig wechselt. Aber das würde mich schon mal zur ersten Frage bringen, Holger, Carsten. Inwieweit hattet ihr denn in eurer Kindheit Kontakt mit Hani und Nani?
Ja, also ich hatte ganz viel Kontakt mit dieser Serie, denn ich habe ja in der Willkommensfolge, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich maßgeblich mich im Hörspielfundus meiner älteren Schwester bedient habe und deren Hani und Nani Platten halt genauso gehört habe wie ihre Bestände an Pippi Langstrumpf und was weiß ich alles. Und deswegen würde ich sagen, von den 12 Folgen, die wir hier besprechen, habe ich so 7 bis 8 Stück wirklich rauf und runter gehört und kenne die auch, also im Grunde fast so textsicher wie eine Folge 3 Fragezeichen, um mal so in die Superlativ zu gehen. Also ich bin extrem vertraut mit der Serie.
Und bei dir, Carsten?
Ja, ich bin zu den 4 Folgen, die ich damals hatte, gekommen wie Jungfrau zum Kind. Und zwar hatte ich vorher nur Karl-May-Hörspiele, Lederstrumpf-Hörspiele.
Ach was.
Ja.
Das überrascht mich jetzt auch.
Und andere Abenteuerklassiker. Ja, also ich hatte Abenteuer-Hörspiele rauf und runter, mein Bruder auch. Und an diese 4 Hani und Nani Hörspiele bin ich geraten, weil meine Mutter damals meiner Cousine spontan irgendwelche Hörspielplatten nach und nach zum Geburtstag schenken wollte. Und das hat sie auch getan. Dann hat sie aber herausgestellt, die Cousine hatte die oft schon. Und so sind die dann bei uns gelandet. Warum die nicht umgetauscht wurden, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich kannte vorher nur die 7 Weltmeere, die Prärie, die Pampa. Und auf einmal fand ich mich dann in so einem britisch-deutsch angehauchten Mädcheninternat, wie auch immer, Schule wieder. Und das war wirklich eine völlig andere Welt.
Weißt du noch, welche Folgen das waren, die du damals hattest?
Ja, eindeutig. Und zwar, das waren die Folgen 1, 6, 7, 8.
Und das stellt für mich sogar die Essenz dar der Serie. Das halte ich für die besten Platten eigentlich.
Ich muss auch sagen,
deine Mutter hat guten Geschmack.
ja, Jahre später die anderen Folgen erst kennengelernt habe, muss ich sagen, vielleicht eben nicht nur aufgrund dieses Nostalgiefaktors, sondern dass es tatsächlich die besten Folgen sind. Ja, die haben mir auch damals schon sehr gut gefallen.
Ja, Witzig,
ich
dass
kann
man dann als
leider.
Kind nicht nachkauft, ne? Also, du hättest dann ja eigentlich Interesse gehabt, wenn du vier Platten einer Serie hörst und weißt, es gibt in Summe 12, wäre man ja eigentlich als normales Kind darauf angefixt, die anderen auch zu kriegen.
Richtig, aber ein Umstand ist, dass ich wirklich und mein Bruder alle Hörspiele geschenkt bekommen haben. Also so nach meiner Erinnerung haben mein Bruder und ich nie selber Hörspiele gekauft, vielleicht ganz spät in den späten 70ern, Anfang 80ern mal, aber diese ganzen frühen Hörspiele haben wir immer geschenkt bekommen.
Ich habe mir die damals ganz bewusst gekauft, die Platten. Allerdings, was ich ja schon berichtet hatte, war es ja bei uns in der Familie so üblich, dass man sich also einen Teufel um die richtige Reihenfolge scherte. Und in meine ersten Platten von Hani und Nani waren die 3, die 6 und die 8. Warum ich die genommen habe, keine Ahnung. Machte bei Hani und Nani jetzt den Kohl nicht fett, weil die, ja schon gesagt, die ganze Reihenfolge sowieso irgendwie völliges Kuddelmuddel ist.
Also wenn ihr das alle macht, dann möchte ich da auch gern zwischen, denn ich hatte durch meine Schwester, Achtung, 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, wer auch immer das gekauft hat.
Ja, da fühle ich mich gleich zu Hause. Das war wie bei mir. Ja, dann vielleicht einmal so ein bisschen noch zurück so zur Überleitung jetzt der einzelnen Platten. Also nun sind die ja auch in verschiedenen Phasen erschienen, die 12 Platten. 1972 die ersten 3 Folgen, 1973 2 Folgen, die 4 und die 5, 1974 3 Folgen, die 6, 7 und 8. Und dann mit ein bisschen Abstand und ja auch neuen Sprechern in den Hauptrollen 1976 die Folgen 9 bis 12. Die Serie wurde ja sehr viel später dann nachher sogar auf CD fortgesetzt mit den ursprünglichen Sprechern. Zwischendurch gab es einmal eine Neuauflage in den 80ern mit ganz anderen Sprechern und auch, ich glaube, tatsächlich mal in die richtige Reihenfolge gebracht.
Ja.
Und die ist, glaube ich, richtig dann da, nicht?
Ja, genau.
Also.
Das ist doch ein wichtiger Einwand vielleicht. Die Hani und Nani-Serie ist ganz kompliziert erschienen im Grunde, wenn man das heute vorgesetzt bekommt. Es gibt 12 Ur-LPs, nennen wir sie mal, die Markus gerade ansprach. Dann kamen damals diese Folgen auch als Kassetten raus. Davon sind, Markus, korrigier mich, Folge 1 bis 8 auf jeden Fall als Kassette gekürzt gegenüber den LPs. Und bei den Kassetten 9 bis 12 weiß ich jetzt nicht, ob die auch gekürzt waren damals.
Ich glaube nicht, die müssten original sein, wie LP.
Okay, und dann wurde nämlich 1985, ja, 86 sowas eine komplette Neueinspielung vorgenommen. In der richtigen Reihenfolge, nur als Kassetten erhältlich, mit neuen Covern, komplett neuer Besetzung etc. Die haben nichts damit zu tun, was als LP und als gekürzte MCs in den 70ern erschienen. Und die Urserie, die quasi die Basis der 12 LPs, die wurde in den 2000ern mit der Urbesetzung auf CD fortgeführt und auf Kassette, um das Chaos perfekt zu machen.
Und verändert.
Ja, als
Ersten
die Ur-CDs
12 Folgen
dann wieder
wurden
rauskamen,
ja,
waren auch die bearbeitet.
genau, die wurden ja mit anderer Musik teilweise unterlegt, aber auch mit zusätzlichen Geräuschen.
Also es bleibt dabei, die ersten 12 LPs sind das Mutterschiff des Ganzen.
Genau, und die gibt es ja in dieser Nostalgiebox tatsächlich unbearbeitet mit den Originalcovers.
Ach, die sind wirklich unbearbeitet?
Richtig, genau. Diese Box, jetzt kann ich ja, wo wir schon bei dem Thema sind, mal draufschauen, die ist von 2020, noch relativ frisch, diese Nostalgiebox. Ich habe jetzt mal grob drüber gehört, weil ich sonst auch immer die LP-Digitalisierung höre. Und die klingen für mich erstmal so weit, dass sie wirklich vom Masterband gezogen wurden. Und ulkigerweise hat man bei dieser Ausgabe aber den Fehler gemacht, dass man dann auf alle sogenannten jetzt Originalausgaben dieses Exquisit-Label gepresst hat oder gedruckt hat, was ja
Oh
nicht
Mann.
stimmt, nicht?
Nein.
Ein schwerer Fehler. Ob das
Ja,
juristisch
genau.
gesehen ein Grund ist, eine Reklamation gegenüber dem dem
Ja, genau.
Verkäufer geltend zu machen, lasse ich mal dahingestellt.
Und was vielleicht ja noch erwähnenswert ist, dass bei den Originalschallplatten in den 70ern ja auch irgendwann mal eine Nummerierung auf die Covers gepresst wurde. Ich glaube ab Folge 6, wenn ich mich, aber vielleicht
Ab
auch
Folge
mal.
6, ja.
Ja.
Ab Folge 6,
Das heißt,
ja.
die haben dann wirklich eine Nummer, eine Folgennummer erhalten auf dem Cover oder auch hinten. Und ja, eine kleine Abweichung gegenüber den ersten Folgen.
Ja, und nun wollen wir uns einmal die einzelnen Folgen so ein bisschen vornehmen. Wie gesagt, wir beschäftigen uns jetzt hier wirklich nur mit den Hörspielfassungen, nur sehr bedingt mit den Fehlern oder Abweichungen zur Buchserie und so weiter. Wie erwähnt, Kolumne 42 auf unserer Homepage. Ja, die erste Folge, Hanni und Nanni sind immer dagegen, die Auftaktfolge, in der also sozusagen der Besuch im Internat Lindenhof ansteht. In einem Gespräch mit Heike Dini-Körting erzählte sie mir mal, dass es gar nicht so leicht war, die ganzen Rollen besetzt zu bekommen, weil dadurch, dass es ja ein Mädcheninternat ist, man natürlich alle möglichen Mädchen und Frauen und Damen zusammen holen musste, um diese Aufnahme machen zu können. Und so kommt es dann auch dazu, dass die Rolle der Hausmutter in den ersten drei Folgen Dorothea Körting übernimmt, die Mutter von Heike Dini-Körting. Die beiden Schülerinnen der Oberklasse, Linda und Pamela, sind Hella von der Ostensack und Heike Dini-Körting. Und Mademoiselle Fürchterlich, die Französischlehrerin, ist, wenn ich das richtig voreinander bringe, Lucette Nitsch, eine Tante von Heike Dini-Körting, deren französischer Akzent sogar echt ist. Und ich weiß, dass Frau Körting damals zu mir sagte, da mussten halt alle mit ran. Das war ihre Formulierung. Ja, Carsten, du hattest ja sogar diese Folge irgendwie. Und ja, wir hatten ja schon so angedeutet, eigentlich ganz gelungen. Oder wie findest du die?
Ja, ich finde die als erste Folge recht nett. Ich meine, ich muss sagen, mich haben auch schon als Kind, ich habe das ja damals mit, wie gesagt, das war im Grundschulalter. Nee, das war sogar noch im Kindergartenalter. Entschuldigung. War wirklich sehr früh, als ich die Dinger bekommen habe. Selbst da ist mir schon aufgefallen, dass diese Tennisgeräusche, also dieses Gepolter am Anfang, irgendwie so ein bisschen nachgemacht klang. Und auch wenn der Vater dann seine Zeitung beiseite gelegt hat, das hört sich dann an, wie wenn jemand ein Kaminfeuer entfacht. Das war, also diese Geräusche waren etwas abweichend von denen, die ich kannte, aus den anderen Hörspielen. Auch dieser Bontempi-Orgel-Sound und dann die rockige Musik auch, das hat mir dann sehr gut gefallen. Und insgesamt fand ich es mal sehr interessant, aus diesen ganzen Abenteuerhörspielen, wo es ja immer um Leben und Tod geht und Dramatik, dass es hier mal so eine entspannte Atmosphäre gibt, auch wenn, sage ich mal, die erste Folge recht konfliktgeladen ist. Aber das Ganze war natürlich irgendwie näher an einem dran, nicht? Dieses Schulerleben, das mit den Klassen und auch so ein bisschen, ja, der Schulalltag, sage ich mal. Es hat mir direkt gefallen, dass man da, sage ich mal, auch mal so ein Erlebnis aus der Jetztzeit auf Hörspiel hat.
Naja, es war ja vieles, sage ich mal, auch sehr jetzt vom ganzen Konstrukt her einfach anders, wie du sagtest. Es waren eben keine Abenteuerhörspiele, sondern man hatte auf einmal so, man brauchte so Schulatmosphäre. Und die Musik dieser ersten drei Folgen, die ja zusammen erschienen, da ist es tatsächlich sehr typisch, dass zum einen immer so kleine Bontempi-Einlagen von Dr. Beuermann dazwischen auftauchen und auf der anderen Seite so Krautrock aus dem Europa-Programm. Und im Grunde ist es ein totaler Anachronismus, denn wie gesagt, die Bücher stammen aus den 40er Jahren und die Atmosphäre, die da so ein bisschen erzeugt wird, hat ja doch eher mehr so ein bisschen, also zumindest wenn man jetzt vom Krautrock ausgeht, das ist ja nicht nur die Musik zwischen den Szenen, sondern das hören die ja auch immer in diesem Aufenthaltsraum oder wo die da immer sind.
Ja.
Und das hat schon was so von den 70ern, finde ich irgendwie. Und auch die Cover so, ne? Also die haben dann Schlaghosen an und so Puffärmelblusen und so, also ja.
Ja, die Cover, die waren wirklich eine Neuerung, finde ich. Also das sind ja, die sind ja in Anlehnung gezeichnet an die Originalcover aus dem Schneiderbuch Verlag. Ich glaube, diese Cover sind aber dann eigens für die Schallplatten gezeichnet worden.
Ja, ich glaube auch. Also denn die Schneiderbuch Verlag Cover, die stammen eindeutig aus den 60ern. Also das ist eine ganz andere Optik.
Und diese ja. Cover haben eigentlich auch mich in meinem Missverständnis, Unverständnis gleichzeitig bestätigt, dass die viel älter sind als vermeintliche Grundschüler oder von mir aus auch Fünft- oder Sechstklässler. Also wenn man sich die Cover anguckt, egal von 4, 5, 6, 7, was auch immer, das waren für mich immer, also die waren mindestens Oberstufe in meinem Kopf. Die waren so 11., 12., was auch stimmlich zu denen viel besser passte. Also eigentlich ein völliges Kuriosum, dass Optik im Rahmen der Möglichkeiten von gezeichneten Figuren, die Stimme, die man hörte, suggeriert einem eigentlich einen heranwachsenden, spätpubertierenden, jemand eigentlich, der für einen Führerschein spart. Und gleichzeitig wird dann gesagt, ja, und jetzt seid ihr in der 3. Klasse. Und man sagt, was?
Aber ja, das wird ja auch erst, Und das wird ja auch erst in der 8. Folge gesagt, also wo man dann denkt, und wo waren die 7 Folgen vorher? Ja. Also das ist ja ein durch diese völlige Melange aus den Büchern und den Bearbeitungen, besteht da in meinen Ohren überhaupt keine Logik mehr.
Also von der Buchvorlage hätte man ja Stimmen erwartet, so im Alter von vielleicht 12 oder 10, ich weiß es nicht, aber so in der Ecke. Aber tatsächlich waren die Sprecherinnen ja eher so Richtung, glaube ich, schon 17, 18, vielleicht sogar ein bisschen älter. Das hörte man ja damals auch, aber vielleicht hat man einfach nicht die richtigen Sprecher im richtigen oder Sprecherinnen im richtigen Alter gefunden. Aber die Stimmen waren eben sehr angenehm und passten. Und letztendlich geht es ja darum, wie die Charaktere umgesetzt werden.
Ja, das waren halt auch, also mit Manuela Dahm und Regine Lambs, da waren das halt auch Sprecherinnen, die ja schon früher bei Europa mitgemacht hatten. Also Regine Lambs da ja ganz früh in diesem Tom Sawyer Zweiteiler von 67 als Becky Thatcher. Und Manuela Dahm war ja 1971 die Heidi unter Konrad Halver. Und insofern, vielleicht waren die da einfach noch in der Kartei drin oder sowas. Denn ein bisschen zu alt waren die Stimmen tatsächlich. Ja, und gemessen an dem Alter der Stimmen, so wie man sich die Protagonistinnen vorstellte, waren natürlich auch die Probleme so ein bisschen zu kindlich, finde ich. Also gerade in der Folge 1 diese Geschichte mit der Katrin, die da Geld klaut und dann irgendwie müssen da Marzipantörtchen gekauft werden. Also gut, wenn man überlegt, dass es ja ein paar Jahre vorher schon also Mopsy Mops gab, der also am Ende, wo am Ende des Hörspiels also Drogenkonsum dann kultiviert wird. Das hätte besser auch so nach Lindenhof, finde ich, so in diese Altersklasse gepasst. So,
ne? Und aber zur Musik, die gehört wird.
Und zur Musik, absolut, ja. Ja gut, kommen wir zur zweiten Folge. Hanni und Nanni schmieden neue Pläne, erschienen eben mit Folge 1 gemeinsam. Holger, du hattest sie nicht als Kind.
Doch, die war im Bestand und ist wie immer bei Enid Blyton die sogenannte Zirkusfolge. Also keine Enid Blyton-Serie ohne Zirkusfolge. Und die ist hier in Folge 2 direkt. Nett, harmloser Spaß, kann man hören. Es geht um einen Zirkusausflug, der heimlich abends gemacht wird. Wow, was für eine Handlung. Aber wie die ganze Serie, nett, gemütlich, herrliche, banale Unterhaltung. Mehr fiel mir dazu eigentlich auch nicht ein.
In der Folge passiert im Grunde auch nichts, was für die Serie besonders bestimmend ist und vielleicht nur so am Rande angemerkt. Der Titel deutet so ein bisschen an, dass die Folge aus dem zweiten Buch stammt. Tatsächlich ist es die zweite Hälfte des ersten Buches. Hanni und Nanni sind immer dagegen. Das, was ich immer schon als Kind immer so ein bisschen merkwürdig fand, war, da wird ja so eine Scheibe eingeworfen. Und dann gibt es ja eine Klassenstrafe, weil sich der Täter nicht ermitteln lässt. Wird die ganze Klasse mit so einer Art Sippenhaft bestraft. Fand ich als Kind immer schon sehr merkwürdig so. Das führt dann ja auch zu diesem Zirkusbesuch, der dann heimlich stattfindet, weil sich dann eben Hanni und Nanni und Jenny und wer da alles bei ist, Katrin, glaube ich, nicht an diese Klassenstrafe da gebunden fühlen. Aber ansonsten eine Folge ohne große Auswirkungen.
Ja.
Gemeinsam mit den ersten beiden erschienen auch Hanni und Nanni in neuen Abenteuern. Das war meine erste. Und ich bin sozusagen... Ja, ich habe gedacht, diese alte Familientradition, nicht Folge 1 zu kaufen, wird fortgesetzt. Also ich bin quasi in die Serie eingestiegen, als auch Ellie Sullivan dann eingeführt wird, die Cousine von Hanni und Nanni, die ja auch die ganze Serie über hindurch dann von Barbara Schipper gesprochen wurde. Und ich fand, dass sie das hervorragend gemacht hat. Barbara Schipper ist ja leider schon im letzten Jahr verstorben. Ich fand, dass sie diese eingebildete und etwas oberflächliche Ellie immer hervorragend gesprochen hat. Also dieses Unsympathische kam, fand ich großartig rüber.
Sie hat ja auch die passende Stimme dazu, nicht? Die Stimme suggeriert das ja irgendwie schon fast. Also passt mir die Faust aufs Auge.
Ich glaube, das ist auch in Hanni und dann die 3, wo sie irgendwie mal sagt, wisst ihr eigentlich, das ist die 4., dass Angela nur handgearbeitete Schuhe trägt? Ja, sie hatte genau den Tonfall dafür. Ja. Ansonsten, das einzig Merkwürdige oder was so ein bisschen rausfällt, finde ich, da aus der Serie, ist diese Entführungsgeschichte. Die fand ich immer so ein bisschen drangehängt irgendwie. Also da wird ja ein Mädchen, wird da ja entführt.
War eigentlich untypisch. So, es wird erstmalig Lindenhof quasi verlassen als Handlungsstrang.
Genau.
Gut, man war im Zirkus, aber das hat man ja nicht effektiv miterlebt in dem Sinne. Aber diese Entführung wird ja wirklich ausgewalzt auf der zweiten Seite.
Fand ich ungewöhnlich da, ja.
Dann bin ich gespannt, was du zu Folge 4 sagen wirst.
Ja, Folge 4. Also wir kommen ja jetzt schon in das nächste Produktionsjahr. Die ersten drei Folgen von 72, hier sind wir im Jahr 73. Komplett, also in den Nebenrollen ein kompletter Sprecherwechsel. Und auch Verzicht auf die, oder ja, ich glaube fast völliger Verzicht auf diese Krautrock-Musik. Lustige Streiche mit Hani und Nani. In meinen Ohren ein komplettes Drogenhörspiel. Die werden da zwar nicht konsumiert, aber für mich war das also immer eine derart hysterische Folge, weil da immer rumgeschrien wird und schneller Szenenwechsel und alles ist, ich weiß nicht, ich fand das immer ganz merkwürdig, weil die ersten drei Folgen, die waren so für mich aus einem Guss irgendwie, ich weiß nicht, so wie das euch geht. Folge 4, finde ich, fällt, ja, ich weiß gar nicht sagen, positiv oder negativ, aber fällt da komplett raus, oder?
Also ich habe sie einfach im Kanon der verfügbaren Platten mitgehört, aber es war schon immer wirklich absurd, was da passiert. Diese halbe Stunde ist, ich verweise da dringend auf den wahnsinnig lustigen Kommentar von Piti Kinaccio zu der Folge auf claudiusbrack.de. Das umreißt es wirklich ganz gut. Es ist eine Chaos-Folge. Man wird von Handlung zu Handlung geschmissen. Dann passiert das, dann passiert das, dann passiert das. Die erste Folge endet damit, dass wegen des schönen Wetters Unterricht im Garten stattfindet. Und die zweite Seite beginnt damit, dass der erste Satz von Hans Petsch ist, dass irgendjemand ein Tennisspiel beendet und seine Bälle zusammensucht. Und man versteht überhaupt nicht, warum. Und es wird auch nicht aufgelöst irgendwann.
Das stimmt. Also es wird in dem Moment so getan, als ob die Szene sich gerade ereignet hätte. Ne?
Ja. Genau. Und man denkt sich, was reden die denn da? Unabhängig davon, dass Hella von der Ostensacken gleich drei Rollen übernimmt in einem Hörspiel, was man sonst eigentlich in der Massivität nur von Kurt Witake kannte. Als Regisseur, das war, weiß ich nicht, Markus, du kannst mich korrigieren, aber gab es das schon mal vorher bei Europa?
Naja, wenn höchstens so mit Konrad Halver, ne? Dass man so irgendeinen so Soldat dazwischen ruft, jawohl, oder irgendwie sowas.
Ja, ja, aber drei Rollen, die Handlung bewegen, finde ich schon knackig auf einer Stimme.
Ja, und es gibt ja eine ganz kurze Dialogszene, wo sie quasi mit sich selber redet, nämlich als diese affektierte Frau von Faber auf Mademoiselle trifft. Das ist, diese Rollen spricht sie beide, also Mademoiselle und Frau von Faber. Und ich finde, sie macht es gut. Also es ist sicherlich auch eine Frage des Schnitts. Ich denke mal, dass sie das nicht sozusagen wie bei Gerd von Hassler erst den einen Satz, dann den anderen Satz direkt hintereinander gesprochen hat, sondern dass man es reingeschnitten hat, aber man hört es nicht wirklich. Also da muss man wirklich sagen, Hut ab. Sie spricht ja ganz am Anfang einmal diese furchtbare neue Hausmutter, dann eben Mademoiselle Fürchterlich und Frau von Faber. Und gut, also ich mochte die Folge, also sagen wir mal so, ich habe meine Probleme mit der Folge gehabt, weil ich auch mal einem Irrtum erlegen bin, der gleich am Anfang sich in meinen Ohren ereignete. Und zwar als die neuen Schülerinnen da alle ankommen, da kommt also Hilda irgendwie in den Aufenthaltsraum, ins Klassenzimmer und sagt, habt ihr die Neuen schon gesehen? Und berichtet jetzt von dieser Angela und sagt, einen Engel habe ich schon gesichtet, lange blonde Locken, zwei Tennisschläger unter dem Arm, glockenklare Stimme und eine große Tasche mit Goldbuchstaben. Und vielleicht, eben so ein bisschen geschädigt durch die Sesamstraße, habe ich immer gedacht, die hat so eine Tasche dabei und da sind lauter Goldbuchstaben drin. Also genauso wie erinnert euch an die Szenen so mit Schlimiel und Ernie hinter der Mauer, wenn er so sagt, irgendwie so, willst du vielleicht eine 8 kaufen oder irgendwie sowas. Also, und ich habe immer gedacht, also mir war schon klar, dann muss die ja unheimlich reich sein, wenn die eine Tasche mit Goldbuchstaben hat. Aber ich habe mich damals immer schon gefragt, aber was macht sie jetzt eigentlich damit? Was will sie denn mit den Dingern?
Und was wiegt die Tasche?
Na gut, vielleicht waren da auch Kleinbuchstaben mit bei.
Das kann ich auch Zahl dafür.
Für eine Suppe.
Ja. Also wie groß die waren. Ja, aber die waren immerhin in der Tasche drin. Nicht? Und dann ist mir aufgefallen, jetzt beim nochmaligen Hören, die Folge 4 ist ja mit Folge 5 zusammen entstanden. Aber es gibt am Ende der LP schon mal so ein, also in der Oper würde man sagen, kleines Finale. Weil nämlich, nachdem die ganze Handlung durch ist, dieses ganze Chaos abgewickelt ist, also auch mit dieser Mitschülerin, die sie da in den Garderobenschrank sperren.
Eine Szene, vor der ich immer Angst hatte.
Die ist auch wirklich unheimlich, ne? Also immer die so, lasst mich raus. Und dann sagt ja Claudine irgendwie so, das war nur Irene. Und man denkt, warum? Und dann kommt schon so eine Art Schlussmusik und dann unterhalten sich Hani und Nani noch in so einem ganz kleinen Dialog und er dann sagt Hani so, ja, wir sind auf dem besten Wege, verantwortungsbewusst, aufrichtlich und verlässlich zu werden. Und dann sagt Nani, und das alles dank dem Lindenhof. Also das war so ein kleines Zwischenfazit irgendwie.
Und das sind doch Worte, also mal ehrlich, das sagt doch kein Kind. Also welcher 10 oder 12 oder auch 16-Jährige stellt denn fest, ich bin gerade auf dem Weg, verantwortungsbewusst, aufrichtig und verlässlich zu werden. Also der wird doch mit Bauklötzen beworfen oder Bierdosen.
Ja, das kommt eben drauf an, in welchem Alter sich jetzt gerade dieses Kind befindet. Das können wir ja nicht so endgültig eruieren, ob sie jetzt mit Bauklötzen oder mit Bierdosen bewerfen werden. Das steht ja aufgrund des Alters nicht so ganz fest irgendwie. Ja.
Aber gut.
Ja, es ging dann auch weiter mit der Folge Hani und Nani gründen einen Club. Auch hier wird noch über ein Missverständnis zu sprechen sein. Ansonsten, ja, eigentlich eine für die ganze Handlung nicht so ganz wichtige Folge, würde ich jetzt mal sagen. Oder Holger, wie siehst du das so?
Ja, auch. Also passiert einfach vor sich hin wie eine Folge 2, ist ganz nett, aber wir sind Gott sei Dank schnell vor dem Höhepunkt-Block quasi dieser Hörspielserie. Mhm. Ich fand die zweite Seite ist ganz nett mit dieser Schnitzeljagd, die daneben geht, aber ja, hat man mitgehört, mitgenommen, aber wie gesagt, wir bewegen uns ja Richtung Höhepunkt der Serie.
Also was mir mal auffiel, war das auf der zweiten Seite, im Grunde, die gründen ja einen Club, weil sie anderen helfen wollen. Und auf der zweiten Seite drehen die sich nur noch um sich selber. Also Gina wird ein Kleid besorgt, sie helfen Jenny, als sie bei dieser Arbeit des Schummelns verdächtigt wird. Dann müssen sie nach Nani suchen, aber es geht gar nicht mehr darum, dass der Club seine Außenwirkung entfaltet. Und ein Rätsel, das wir ja auch unter Beteiligung mehrerer Hörspielfreunde und Freundinnen gar nicht lösen konnten. Am Anfang, als sie nach einem Namen dieses Clubs suchen, da ruft Reinhild Schneider, ich habe es mir jetzt wirklich tausendmal angehört, für meine Ohren ruft die dazwischen, Distelklüppje. Und man denkt, was soll denn das sein? Also es kommt ja auch nicht zu dem Namen.
Und der Club verschwindet ja auch nach der Schallplatte wieder.
Der wird auch nie wieder erwähnt, genau. Das Also was man hier vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass Dr. Beuermann auch hier in drei Rollen zu hören ist. Also einer seiner wildesten Auftritte, finde ich, ist dieser Chauffeur, der im Hintergrund immer nur so Mamma mia, Mamma mia sagt. Also das ist eindeutig ein Geräuschband. Und dann spricht er ja am Ende nachher noch den Hausmeister einmal und den Arzt. Also da hat man schon Hani und Nani so entweder mit Hella von der Ostensacken oder Beuermann ganz gut so aufgefüllt irgendwie.
Aber nochmal ja, zu diesem Distelklüppchen. Also das Distelklüppchen steht ja in der deutschen Übersetzung, zumindest aus der in den 70ern. Und jetzt müsste man eigentlich nochmal schauen, was die da im Original formuliert hatten. Denn es macht ja überhaupt keinen Sinn und wird nicht weiter hinterfragt. Aber auf jeden Fall kann man ausschließen, dass es ein Verhörer ist. Es steht tatsächlich Distelklüppchen in der deutschen Version dieses Buchs aus den 70ern.
Das macht es ja noch absurder.
Wir wissen ja auch nicht, wo Lindenhof liegt, ob das nicht doch vielleicht bei Eindhoven ist.
Wir wissen ja auch nicht, wie alt die Protagonisten sind, also insofern.
Oder in welche Klasse sie gehen.
Aber ich komme auf Holgers Überleitung zurück, denn nach den ersten 5 Folgen beginnt, glaube ich, das darf man wohl sagen, eigentlich so die gelungenste Umsetzung der Folgen 6 bis 8. Wir sind jetzt im Jahr 1974, die ganzen Nebenrollen haben wieder neue Sprecher bekommen, es gibt noch ein bisschen Krautrock, aber das erste Mal dringen so Schlager in die Serie ein, so möchte ich das mal formulieren. Und die erste Folge, gut, brauchen wir kein Geheimnis drum machen, ich glaube, das ist schon irgendwie so unsere Lieblingsfolge, Hani und Nani und das Geisterschloss. Man muss vielleicht fairerweise sagen, dass das eigentlich gar nicht so eine richtige Hani und Nani-Geschichte sind. Lindenhof kommt überhaupt nicht vor, die sind bei Tante Erna zu Besuch. Aber trotzdem, wie findet ihr die Folge? Vielleicht mal angefangen mit Carsten.
Ich kannte ja nur 4 Folgen und es waren ja offenbar auch die besseren Folgen, 1, 6, 7, 8. Und von diesen 4 Folgen wiederum ist für mich diese Folge und das Geisterschloss das absolute Highlight. Das fängt bei dem Cover an, das ich für das gelungenste halte in der Reihe. Ich finde diese Atmosphäre bei dieser Tante Erna, ich hatte übrigens auch eine Tante Erna, das fand ich immer damals schon lustig, sehr gelungen, dass das auch mal an einem anderen Standort spielt, dass es im Grünen spielt. Dann taucht Wolfgang Kieling auf als Bürgermeister. Das sind alles so Details, die das Ganze viel runder machen. Das ist eine richtig runde Geschichte, diese Folge 6. Da kommt ein bisschen Schlagermusik drin vor, das klingt so ein bisschen nett nach 70ern, aber auch diese coole Rockmusik, wie man ja viel später dann erfahren hat von dieser Europa-LP On the Rocks, die hat mich schon immer fasziniert. Ich habe mir schon immer überlegt, das kann doch nicht, diese Musik kann doch nicht eigens für das Hörspiel geschrieben worden sein. Und dann kam da raus, wo diese herstammte, dafür war sie nämlich viel zu aufwendig. Und ja, was soll man noch sagen? Es gibt etliche Punkte zur Handlung, da kommen wir ja wahrscheinlich noch drauf, denn das ist wirklich das Highlight der Serie.
Ja, ich denke, man rennt ein paar Holger offene Türen ein, was die Folge angeht, oder?
Es ist ein absolutes Juwel. Also meine gesamte Hörspielsammlung, wenn ich sie auf 10 Platten reduzieren müsste, die wäre dabei. Ich habe die als kleiner Stöpsel geliebt. Die Besetzung ist atemberaubend gut, wie eigentlich in der Regel bei Europa. Aber Markus, du hast es ja ganz schön mal auf der Homepage claudiusbrack.de geschrieben. Die Besetzung hätte auch das Hamburger Telefonbuch vorlesen können. Kein Problem, hätte ich auch zugehört. Die Kinder, die vorkommen, sind ausnahmslos Spitzenklasse. Also klar, die bekannten Hani und Nani Darstellerinnen, die lustigerweise ja 18 und 20 Jahre alt waren zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und witzigerweise die Jungs, die dann in der Serie, in der Folge auftauchen, sind als Sprecher Peter Heeg, der war zu der Zeit 14, und Stefan Kretschinski war 11. Und die treffen dort auf die drei Mädchen, Hani, Nani und Jenny, die halt, was ich sagte, 18 und 20 Jahre alt waren. Und Reinhold Schneider war 28 und trotzdem funktioniert es. Also dass das theoretisch... Biologisch hätte Reinhold Schneider die Mutter sein können von Stefan Kretschinski in dem Falle. Und es funktioniert, dass die als Kinderbande im Grunde gar keine Hani und Nani Lindenhof Mädchen-Internat-Klischee-Folge abliefern, sondern eigentlich ist das eine Kinderdetektivgeschichte. Das hast du, finde ich, ganz gut so beschrieben bei Markus. Und man merkt da deutlich, dass das gar nicht von Annette Blyton stammt, was auch gar nicht schlimm ist, weil das einfach ein richtig guter Kinderkrimi ist, der da erzählt wird, mit einer wahnsinnig tollen Atmosphäre. Ich habe die wirklich sehr geliebt und sage bis heute, dass die nächtlichen Ausflüge in das Schloss sind an Atmosphäre eigentlich nur noch gleichzuziehen mit lustigerweise zwei anderen Schlosshörspielen von Europa, nämlich dem Gespenst vom Schlosshotel und den drei Fragezeichen und das Gespensterschloss. Das finde ich wahnsinnig gelungen. Das ist wirklich das Highlight der Serie und das eins der Highlights im Europa-Katalog.
Ich auch. Dieses, ja, ich finde ein auch, Licht geistert durch die Räume und ich glaube, es sind sogar drei nächtliche Schlossbesuche mit diesem Hundegebell und das ist ganz toll gemacht.
Ja, ja, die Szene, als die Jungs alleine einmal unterwegs sind, also in dem Fall Stefan Kretschinski und Peter Heeg, mir fallen ihre Rollennamen lustigerweise gerade gar nicht ein. Peter und Jürgen. Wie die nachts durch das Schloss schleichen und dann auf einmal hört man eine Tür zuschlagen und Stefan Kretschinski ruft: Mensch, wir Schafe, da war doch jemand. Und da war ich so mit, wow. Also ich hatte in dem Moment als kleiner Stöpsel, glaube ich, wirklich Angst, weil ich das so spannend fand.
Ich fand ja mal lustig, ich glaube, es ist auch der Besuch, bei dem die zwei Jungen allein unterwegs sind.
Ja,
genau. Sagt der Peter, Stefan Kretschinski, irgendwie, da müssten auch Gold und Edelsteine versteckt sein und so weiter, oder Schmuggler. Da fühlte ich mich dann immer sofort an das Hörspiel Tal der Abenteuer erinnert, in dem Stefan Kretschinski ja auch da Schmuggler jagt.
Das macht auch noch ein paar Mal bei Europa. Ja,
ich wollte gerade sagen, das war so eine lustige Dauerbeschäftigung.
Parallele, ja.
Für mich war das also auch immer mit eine der gelungensten Folgen auf alle Fälle der Hani und Nani-Reihe. Und also mich hat immer schon diese Beschreibung am Anfang so abgeholt, als sie das erste Mal jetzt in dieses Geisterschloss gehen und dann überlässt man es ja dem Erzähler ganz kurz zu beschreiben, wie das Schloss von drinnen aussieht. Das passiert nämlich mit folgenden Sätzen.
Wie schön musste das alles hier einmal gewesen sein. Verblasste Deckengemälde, Wandmalereien und gewaltige, noch immer ein wenig funkelnde Kronleuchter ließen das ahnen.
So, und allein wie Hans Page das im Original so erzählte, ich war so in diesem Schloss drin. Und du, Carsten, hattest ja schon auch Wolfgang Kieling angesprochen. Ja gut, Kieling brauchen wir jetzt nicht viel zu sagen. Ich fand aber auch also Marianne Kehlau, wie eigentlich immer, super in ihrer Rolle als Tante Erna.
Wollte ich gerade sagen, wo ist ein schlechter Auftritt von Marianne Kehlau in einem Europa-Hörspiel?
Überhaupt, ja. Und mir ist auch aufgefallen, die hat also zumindest nicht so nach meiner Erinnerung jemals groß so ihre Stimme verstellt, sondern die hat eigentlich immer so mit ihrer Fähigkeit gearbeitet, sich in Rollen einfach gut reinfinden zu können. Und ja gut, und die zweite Hälfte, jetzt Andreas von der Meden ist der Gute und Wolfgang Carven ist der Böse. Und dann aber auch diese liebenswerte Marga Marsberg, diese Haushälterin Lene, das war immer so gemütlich, die nimmt sie dann erstmal in den Arm und so. Also,
ja, und die erzählt auch die Geschichte auch von dieser Ursel Herringer und, und ihrer Flucht quasi nach Australien und so weiter. Das da habe ich auch eine ganz persönliche Erinnerung dran, als wir die Schallplatte mal im Wohnzimmer gehört haben, hat meine Mutter damals in den Mitte der 70er ganz interessiert zugehört, weil das so realistisch klang.
Ja, ich finde auch, also eine unheimlich atmosphärische Geschichte, und was mir immer wieder auffällt, dass die Kinder eigentlich alle unheimlich gut sind. Gut, also Regine Lambster, Manuela Dahm waren ja keine Kinder mehr, das ist mir schon klar. Aber Peter Heeg, Stefan Krischinski, das geht so flüssig, wie die sich unterhalten und wie er noch erzählt, wie man da am besten angeln kann und so. Also hat mich total abgeholt, die Geschichte. Also die leitete wirklich so für mich so das Höhepunkt ja bei Hanni und Nanni ein. Gleichzeitig damit erschien die Folge 7, Hanni und Nanni suchen Gespenster. Wieder mal verlässt man Lindenhof, das ist schon die zweite Folge jetzt nach dem Geisterschloss, dass man sich nicht im Lindenhof aufhält, sondern ja aus bautechnischen Gründen die Schule wechseln muss.
Wieder geht es um Gespenster.
Wieder geht es um Gespenster und richtig unheimlich. Denn da weiß ich, dass dieser erste Auftritt, dieser erste inszenierte Gespensterauftritt mich immer schon also so ein bisschen so in die Ecke kriechen ließ, weil ich den so unheimlich fand.
Ja.
Und zwar geht es da um den Erzählertext von Hans Page.
Als das Gewitter näher kam, Blitz und Donner schnell aufeinander folgten, wurde es vielen Himmelangst. Zu einem Überfluss ging auch noch das Licht aus und dann geschah es. Draußen vom Gang her war ein Ächzen zu hören. Dann klirrten Ketten, die über den Boden geschleift wurden. Eine Peitsche knallte. Wieder klapperten und schepperten die Ketten. Die Dielen knarrten. Die Burgmädchen konnten sich den Spuk nicht erklären und schauderten zusammen. Eine steckte das andere mit seiner Angst an. Das war ein herrlicher Zauber. Knarren, scheppern, rasseln.
Untermalt wird dieser Text von diesem Gestöhne und Donnergrollen und Klappern und so, ja.
Kettenrasseln,
also das ist so, also das ist schon, finde ich, also für jemanden, der bisher zugehört hat, wie sie da irgendwie Öserdinen essen und mitternächtliche Partys feiern, war das schon Umschwung, so. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
Ja, diese Gewitter- und Sturmeinspielung, das fand ich immer schon gruselig.
Also zusammenfassend zu Folge 7 kann man, glaube ich, sagen, die ist auch, die hält quasi fast das Level von Folge 6. Die steht so ein bisschen als alleiniger Stern am Himmel dieser Serie. Aber Folge 7 hält das Level eindeutig. Also wenn ich der Folge 6 15 Punkte geben müsste auf der Wertungsskala, dann bekämen die 7 bei mir 13 bis 14. Und bei euch?
Definitiv. Also fröhliche Tage finde ich auch noch besonders, aber diese Gruselatmosphäre in Folge 7 und mit Grusel, das fand ich auch schon immer sehr toll, diese Raubritter-Geschichte und mit den Klappermännern und diesen Gestöhne, da habe ich mir als Kind fast in die Hosen gemacht vor. Und
wobei, das ist ja das Eigenartige, man weiß ja, als eine auf der zweiten Seite diese Klappermänner da auftreten und spuken, man hat ja vorher mitbekommen, dass das die Schülerinnen von Burg Funkelstein sind, die das inszenieren. Mhm. Also man weiß ja in dem Moment als Zuhörer, dass das alles nur gefaked ist. Mhm. Und trotzdem ist es unheimlich. Aber ich würde der Folge noch aus einem anderen Grund würde ich einen Punkt abziehen, und zwar eine offene Frage, die Holger und mich seit Jahren beschäftigt. Vielleicht kann ja einer der Zuhörer dieses Rätsel lösen. Was sagt Mademoiselle, nachdem sie hört, dass die Erbsen, die die Schülerin ihr da in dieses Wasserglas gelegt haben, zu Boden fallen?
Ich würde das gerne einmal kurz vorlesen hier.
Ja, lies das mal vor, weil einen Teil verstehen wir, aber alles verstehen wir nicht.
Es beginnt mit, Mademoiselle sagt, Achtung, Doppelpunkt, aber das Klopfen kommt ja von links. Oh no, das versteht man noch. Und dann kommt der Satz, ich lese ihn jetzt in Lautschrift vor, Unter Wachen scheint etwas Ocken und Einlass zu begehren.
Ich glaube, das kann ich ja auflösen.
Was?
Ich habe da immer schon immer verstanden, an der Wand scheint etwas zu klopfen quasi und Einlass zu begehren.
Aber sie sagt doch Ocken.
Ja, also das Ocken ist
viel doppeldeutiger,
als ich das meine. Wahrscheinlich soll es so eine Art
zu hocken sein.
Aber ich,
oder gut, hocken. Aber soll das Klopfen würde Sinn machen in dem Zusammenhang.
Aber das Klopfen kommt ja von links.
Ja, also Klopfen hörst du vorher schon korrekt aus.
An der Wand.
Ja gut, also ich kann es nicht lösen. Ich kann, ja, ich kann das, also ich höre bei diesem Wort Ocken immer Ocken und nicht Klopfen. Aber ja, vielleicht kann das ja irgendjemand
verstehen. Ja, das ist ja die französische Aussprache, ne?
Aber, ja, aber sie doch, sagt aber ja im von, Satz aber, davor, okay, sagt sie ja auch schon Klopfen. Das Klopfen kommt ja von links.
Aber ein Franzose würde doch aus Klopfen nie Ocken machen, vielleicht aus Hocken. Da scheint etwas zu hocken, also ein H, dass sie das nicht mitsprechen, weil es nicht aspiriert ist. Aber die machen da aus Klopfen nicht Ocken.
Vor allen Dingen, hallo, kann mal einer mir kurz zuhören? Im Satz davor sagt sie das Wort Klopfen. Sie hat es ja nicht im Satz danach verlernt, hoffentlich.
Da ist was dran.
Naja.
Gut, ich meine, Mademoiselle. Mademoiselle glaubt ja auch in Folge 8, dass wieder alle in der dritten Klasse sind. Also vielleicht ist Mademoiselle da auch nicht so ganz, ja.
Das ist quasi die Frau
Dr.
Finistra des Hörspiels.
Also wenn jemand von den Zuhörern aufklären kann, was da vor der Tür ockt oder klopft oder was auch immer, bitte gern unter die Folge schreiben.
Vielleicht heißt
es ja, und dann,
zu hocken. Vielleicht heißt es wirklich zu hocken, ne? Und dann dieses französische H oder das H fällt dann weg in der französischen Aussprache, zu hocken. Und
die Frau ist doch nicht schwachsinnig und behauptet, in ihrer Wand sitzt etwas, was Einlass begehrt.
Sag mal, in der Wand hockt das.
Bleib du mal besser bei Karl May, glaube ich.
Ganz dünnes Eis gerade. Gut, überbrücken wir diese peinliche Situation jetzt und kommen in meinen Ohren zur besten Folge der Reihe, nämlich Fröhliche Tage für Hanni und Nanni, die ihren Namen eigentlich völlig zu Unrecht trägt, finde ich, weil also es wenig Folgen gibt, wo so viele Katastrophen passieren, also auch ernste Ereignisse, wie in dieser Folge. Also Fröhliche Tage höre ich da gar nicht raus. Ja, das liegt natürlich an den Ereignissen einmal um Marianne rum, und die ja neu ans Internat kommt und dann so unglücklich ist, und auch so diese unglückliche Schwärmerei Ellis für Fräulein Wilmer. Aber das ist mein Eindruck. Wie ist euer Eindruck von der Folge?
Also die Folge Fröhliche Tage für Hanni und Nanni fand ich schon immer unglaublich gut. Ich sag mal, diesen Spannungsaspekt haben wahrscheinlich die zwei Folgen davor viel mehr, nicht? Also Suchen Gespenster und das Geisterschloss. Aber diese Folge Fröhliche Tage, das ist ja eigentlich so eine Art Spielung von Folge 1. Folge 1 kamen Hanni und Nanni ans Internat und erlebten da Konflikte. Und hier kommt eben diese Marianne ans Internat und erlebt Konflikte. Und da ergeben sich ja so Situationen, die ich finde, die fast ein bisschen zu erwachsen teilweise für Kinder. Wie dann eben auch jemand gemobbt wird teilweise oder auch wie eine Lehrerin bloßgestellt wird. Und das Ganze erinnert mich auch so ein bisschen an diesen Trotzkopf-Roman.
Dran.
Obwohl in meinen Ohren Fräulein Wilmer, die da ja so brüskiert wird von Jenny, es in meinen Ohren verdient hat. Aber gut. Mhm. Aber ich glaube, Holger, du bist mit dieser Folge auch ganz zufrieden, oder?
Ja, doch, die ist super, die ist gelungen. Ich finde, das Highlight ist sie für mich, also ist für mich die 6 eindeutig. Aber die 8 ist eine gute, tolle Geschichte. Ich glaube, es ist sogar, Markus, du weißt, du warst blind, ist es nicht sogar die längste Folge oder ist das die 1?
Ja, nee, ich glaube, es ist die längste Folge.
Ja, also es passiert wahnsinnig viel. Sie geht relativ lange für ein Europa-Hörspiel mit, ich glaube, gut 40, 45 Minuten oder sowas. Die hat sie auf jeden Fall, denke ich. Ja, sie hat eine relativ düstere Grundatmosphäre, was mit dem Titel so gar nichts zu tun hat. Aber das zeichnet sie auch vielleicht aus, dass sie halt so anders ist, wie im Grunde ja auch Folge 6 und 7 auch. Sie spielen eben, die 6 und 7 spielen nicht auf Lindenhof und Folge 8 spielt zwar auf Lindenhof, aber geht ja in echte Probleme rein, also in menschliche Konflikte auf einem ganz anderen Niveau auf einmal als vorher. Sie braucht ein Kleid für einen besonderen Abend, meine Güte, ja, nett. Aber da geht es ja wirklich, wie Carsten sagte, um Mobbing, um Ausgrenzung, Bloßstellung, ja, Familienprobleme und so weiter. Da ist ja wirklich Also so wie 6 und 7 harter Stoff sind für kleine Stöpsel, die sich vor Angst in die Hose machen, so ist Folge 8 eigentlich thematisch viel härterer Stoff.
Mhm. Ja. Ja, also ich muss auch dazu sagen, dass mich also bis heute diese Szene total angreift, also ich muss das wirklich einräumen, als Ellie zum Lehrerzimmer geht und Fräulein Wilmer sagen will, dass es ihr so leid tut, dass Fräulein Wilmer Lindenhof verlassen wird. Und dann belauscht sie ja dieses Gespräch zwischen Fräulein Wilmer und Mademoiselle, wo so ganz klar wird, dass Fräulein Wilmer das Schicksal von Ellie völlig egal ist. Ja. Und als Mademoiselle dann sagt, dann hoffe ich nur, dass sie das der armen Ellie sehr sanft beibringen werden, da sagt die Kehlau, und die ist, also deswegen, ich finde Kehlau immer eine Garantie für eine super Interpretation, da sagt sie so sinngemäß, machen Sie sich keine Sorgen. Ich streichle ihr ein paar Mal über ihr krauses Flachshaar und sag ihr ein paar liebe Worte. Und dann kommt so eine ganz kleine Pause und dann sagt Paige als Erzähler, Ellie war zu entsetzt, um zu weinen. Und das, ich finde, das kann man so nachempfinden. Also, wie ich hatte ja schon gesagt, ich finde, Barbara Schipper hat diese Rolle immer hervorragend vorgetragen. Man fand die Ellie eigentlich immer nervig und doof und hätte ihr mal am liebsten eine runterhauen mögen. Und in dem Moment tut sie einem total leid. Also mir jedenfalls. Ich fand es immer total schrecklich, dass sie so enttäuscht wird von dieser Lehrerin.
Absolut. Ja, und dann gibt es ja noch eine Szene, so eine Enttäuschungsszene. Also das ist eigentlich ja eben ein wirklich unfröhliches Hörspiel, wo dann durch Jenny dann eben diese Fräulein Wilmer bloßgestellt wird. Dieser Gedichtverlesung mit dem Gedicht, das scheinbar von Jenny stammt, die Lehrerin das völlig abkanzelt und dann sich herausstellt, das Gedicht ist im Original von Ludwig Uhland und dann ist die Lehrerin bloßgestellt, weil sie ja dann einen sozusagen renommierten Dichter niedergemacht hat. Also es ja. ist eigentlich eine Folge, in der unglaublich viel passiert an, ja, ich sag mal, menschlichen Angriffen irgendwo. Und dann ja, auch noch mit dieser Brandsituation. Also ja, das ist eben keine heitere Folge.
Nee, also umso absurder, dass sie Fröhliche Tage heißt. Und sie schloss ja im Jahr 74 dann halt die Veröffentlichung von Hani und Nani ab. Und in meinen Ohren war das auch eigentlich so als kleiner Schluss gedacht. Denn hier kommt jetzt sozusagen das große Finale. Nachdem nämlich die Handlung durch ist, kommt ja so eine ausleitende Musik von Chris Evans mit folgendem Erzählertext.
Ja, in diesem Schuljahr hatten alle manches dazugelernt. Sie waren auf dem besten Weg, aufrichtig, verlässlich und verantwortungsbewusst zu werden. Und das verdankten sie nicht zuletzt Lindenhof.
Und für mich klang dieser Schlusssatz am Ende der zweiten Seite immer wie ein Schlusssatz für die Serie. Für mich, also jetzt aus heutiger Sicht, finde ich, wäre das schön gewesen, wenn die Serie da einfach ihr Ende gefunden hätte.
Nein.
Weil, okay, gut. Also ich hätte es einfach einen schönen Schlusspunkt gefunden. So. Aber wie ich höre, bin ich da nicht unangefochten mit dieser Meinung. Gut. Das war 1974. 1975 kam kein Hani und Nani Hörspiel raus und 1976 gab es eine Fortsetzung in Form von 4 Folgen. Jetzt das große Besteck in Sachen Sprecherwechsel. Hans Page sitzt nicht mehr im Erzählerstuhl, das übernimmt Lutz Mackenzie. Hani und Nani sind jetzt auch nicht mehr Regine Lamster und Manuela Dahm, sondern Gabi Libach und Susanne Wolko. Und in den Nebenrollen wird auch wieder alles neu sortiert, mit einer Ausnahme oder mit zwei Ausnahmen, nämlich Jenny ist weiterhin Reinhild Schneider, was mir natürlich besonders gut gefiel. Und Ellie ist auch weiterhin Barbara Schipper. Ansonsten wird alles neu besetzt. Gut, musste schon gemacht werden, weil ja auf einmal Susanne Wolko, die bisher mit die Hilda sprach, jetzt auf einmal die Nanny war, brauchte man also eine neue Hilda und so weiter und so weiter. Und es hielt jetzt auch endgültig die Schlagermusik Einzug in die Hörspiele, was ich persönlich nicht so schön finde. Aber ich habe schon eben gehört, ich glaube, kam das von dir, Holger, dieses Nein?
Ja.
Okay, dann brich mal eine Lanze für die letzten 4 Folgen so allgemein.
Also ich habe sie lustigerweise genauso gehört wie die ersten verfügbaren. Also mich hat dieser Wechsel, den habe ich zwar bemerkt, natürlich merkt auch ein Sechsjähriger einen Wechsel von Hans Page zu Lutz McKenzie, wobei da ein Könner an den nächsten übergibt. Also ich finde beide auf ihre Art sehr gut. Aber natürlich gab es da ein buntes Sprecherkarussell. Trotzdem hat es für mich als kleiner Pups funktioniert. Das habe ich einfach so hingenommen und fand die Folgen inhaltlich nicht mehr so gut. Die Geschichten waren ein bisschen dünner so irgendwie. Hatte eher so das Niveau von Folge 2 und 5. Also schmieden neue Pläne, glaube ich, und gründen einen Club, wo wir ja vorhin sagten, die plätschern eher so vor sich hin, sind aber nett dabei. Das ist für mich auf Folge 9 und 10 und gerade auch 11, die sehr dünn ist in ihrer Geschichte, auch der Fall. Aber Folge 12, finde ich, ist ein ganz gelungener Abschluss. Aber dazu kommen wir sicherlich gleich noch im Einzelnen. Aber ich finde, das ist kein blödes Anhängsel, sage ich mal. Da gibt es deutlich schlechtere Fortsetzungen von Serien, die wir alle kennen und haben und deren ersten Folgen wir mögen und später nicht mehr.
Ja, das würde ich unterschreiben. Ja. Mhm.
Hattest du da was von Carsten? Nee, ne? Ich glaube, davon war die war nicht mehr im Bestand.
Nee, diese vier Folgen hatte ich auch nie, also damals nicht zumindest, später schon. Und aber da ist mir nach dem Hören nichts hängen geblieben im Gedächtnis. Und ja, ich habe auch so ein bisschen Probleme damit, weil ich, weil eben dieser Sprecherwechsel in den beiden Hauptrollen stattgefunden hat. Also ich fand Gabi Libach und Susanne Wulko immer klasse, aber in dieser Black Beauty-Besetzung, zumindest in der späteren, ne? Da hat ja auch mal ein Wechsel stattgefunden. Aber das waren für mich immer Charaktere, die woanders hingehörten. Und dass man diese Hauptsprecher nun ausgetauscht hat, ja, das fand ich im Nachhinein immer sehr schade. Und auch, dass vier Folgen in einem Jahr aufgenommen wurden, offenbar, man merkt irgendwo doch, das ist so nachgeschoben.
Ja, und ich finde, also ich muss auch ehrlich sagen, dafür war ich auch einfach mal zu sehr auf Stimmen fixiert, diese Lösung. Auf einmal ist Susanne Wulko Nanni und nicht mehr Hilda, wohingegen die frühere Nanni, Manuela Dahm, jetzt ja plötzlich in verschiedenen Nebenrollen auftaucht, also sowohl in der Folge 9 wie auch in der Folge 10. Das fand ich irgendwie nicht schön. Das war für mich immer so ein bisschen unecht. Und wir hatten ja schon angesprochen, ist klar, es ist keine richtige Logik, keine Konsistenz in der Serie. Aber ich fand nach diesem etwas bedrückenden Erlebnis, das Ellie da mit dieser Lehrerin Fräulein Wilma hat, was sie sozusagen von ihrer Schwärmerei ja zu heilen scheint, weil sie merkt, sie muss vorsichtiger sein, geht Ellies blödes Verhalten in Folge 9 ja wieder von vorne los. Nicht? Sie glaubt ja, eine der Schülerinnen sei eine Prinzessin und auf einmal ist sie wieder die gleiche dusselige Ellie, die sie vorher war.
Vielleicht ist sie auch wieder in der ersten Klasse.
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist groß. Und was ich immer total blöd fand, war diese Entführung auf der zweiten Seite. Ich habe es mir extra nochmal angehört in der Vorbereitung. Es sind keine 4 Minuten, die von dem Moment an, wo das eine Mädchen in den Hallidenhof zurückkommt, gritt und sagt, Nanni ist entführt worden, dauert es also nicht mal 4 Minuten, bis Nanni schon wieder frei ist. Das fand ich als Kind immer schon total, also das wirkt immer so wie reingequetscht irgendwie so. Ja, also
ich war da nicht so kritisch, glaube ich. Ich habe das, ich habe die 9 und die 10 hören können damals. Fand die okay, hatten nicht das Niveau der vorherigen Folgen geschenkt. Aber ich habe einfach auch gehört, was da war. So, das bei der 11 bin ich dann wiederum konform, die ist nicht so dolle, aber 9 und 10 war so, ja, weitere Geschichten von Lindenhof. Und ob eine Entführung 4 Minuten dauert oder 14, Da habe ich nicht drüber nachgedacht in dem Alter. Das habe ich so gehört, wie es kam.
Gut, dann können wir vielleicht auch zu Folge 10 kommen, weil wenn du sagst, ja, ist so ganz nette Unterhaltung. Also zumindest ein Zitat aus Folge 10 muss ich mir ja ungefähr so gefühlt 6 bis 7 Mal die Woche anhören. Vielleicht könntest du das einmal in der Originalbetonung bringen.
Etwas Apfelsaft gefällig.
Ganz genau. Eine sehr unspektakuläre Szene, die mir durch Holger immer wieder ins Gedächtnis gerufen wird.
Ja,
ich glaube, Rolf Mamero. Und also nur um das nachzuholen, das ist Folge 10, Hanni und Nanni groß in Form. Wobei ich mich zu erinnern glaube, dass in der Fernsehserie Alf auch so ein ähnlicher Satz vorkommt, nicht, oder?
Zitat, also betonungsgleich auf die Millisekunde. 2 Toningenieure oder einer auch sollten das mal übereinander legen. etwas Apfelsaft gefällig. Und Alf sagt in einer Folge, etwas Hummerpastete. Das ist auf die Nanosekunde gleich. Und ich weiß nicht, warum mir so etwas auffällt.
Vielleicht ist Alf auch von Enid Blyton.
Und in der 8. Klasse.
Ja. Ist eine Theorie, ja. Ansonsten muss ich auch sagen, ist von bei mir von Folge 10, also das ist ja diese Geschichte, wo sie nicht genug Lehrerinnen haben und die Schülerinnen jetzt überall die Lehrerinnen ersetzen, um den Unterricht aufrechtzuerhalten. Ja, ist eine nette Idee, war aber auch immer so ein bisschen belanglos irgendwie. Ja, Folge 11, Hanni und Nanni geben ein Fest, zugegebenermaßen jetzt also handlungsmäßig auch kein Highlight. Wobei ein inhaltlicher Fehler mir immer schon aufgefallen war, dass nämlich da ein Riesenbrimborium drum gemacht wurde, dass Hanni und Nanni ja noch nie ihren Geburtstag in Lindenhof feiern konnten und jetzt eben dieses Fest in Lindenhof geben möchten, um endlich mal mit ihren Klassenkameradinnen zu feiern. Und wir ja nun alle Zeuge waren, dass bei dieser Chaos-Folge 4 die ganzen Mädchen da irgendwie im Schwimmbad diese Mitternachtsbade-Geburtstagsparty mit Ölsardinen und Dosenmilch feiern. Fand ich immer blöd irgendwie. Hat mir die Folge echt kaputt gemacht.
Soweit habe ich gar nicht gedacht damals. Ich habe die einfach gehört und fand, naja gut, die machen ein Sommerfest oder feiern ihren Geburtstag, Punkt, aus, Ende. Nach 28 Minuten ist der Spuk vorbei.
Du hast dich mit den wirklichen Konflikten dieser Serie nie auseinandergesetzt.
Nein, die Konflikte muss ich mal sagen. Ich immer gescheut, was das angeht. Was kindlich naiven Konsum von Hörspielplatten meiner Schwester angeht, da war ich wirklich sehr blauäugig. Das muss ich... Aber ist da nicht noch ein lustiges Kuriosum drin? Ich kann mich jetzt, nachdem du mich mit dem Apfelsaft bloßgestellt hast in Folge 10, hast du dich in Folge 11 immer noch wissen wollen, wie viel Geld die von ihrem Vater kriegen als finanzieller Support für die
Geburtstagsfeier? Ich weiß nicht, ob das ein Thema für diesen Podcast ist. Ja, das ist in der Tat so. Ich fand das immer total bescheuert, dass am Anfang, da quengeln sie ihrem Vater ja so ein bisschen Geld aus der Tasche, weil sie feiern wollen. Und dann hört man, glaube ich, so ein Scheinknistern, ne? Und dann sagen die oder Susanne Wolke sagte nur so, der Vater sagt, na hier, langt das? Und die sagen dann, oh, so viel Geld. Und ich wollte als Kind immer wissen, wie viel hat er denen eigentlich gegeben? Und das wird ja nicht mehr aufgelöst. Also das, da sind eine Menge Fragezeichen. Eine Menge Fragezeichen für mich geblieben. Nämlich auch, also einmal, das muss ich zugeben, das habe ich völlig falsch verstanden. Die feiern dann ja ihren Geburtstag und Ellie ist ja nicht dabei. Und dann kommt ja nachher so eine Szene, Ellie regt sich jetzt ganz furchtbar auf, sie wäre gar nicht eingeladen worden und so weiter. Und dann kommt ja raus, dass sie vergessen hatte, Hanni und Nanni zum Geburtstag vorab mit Karte zu gratulieren. Und an diesen Gratulationen hatten Hanni und Nanni ihre Einladungsliste fertiggestellt. Also im Grunde wurde Ellie nicht eingeladen, weil sie den Geburtstag von Hanni und Nanni von vornherein vergessen hatte. Und ich habe immer gedacht, sie hat den Ausflug an diesem Tag, an dem die feiern, vergessen.
Und ich habe natürlich drüber nachgedacht.
Ja, aber für mich war, wie gesagt, nachdem das mit dem Geld alles offen blieb, war das für mich sowieso egal. Also ganz, ganz komische Folge. Und dann kommt ja noch dieser Schluss, als sie nachher mit Fräulein Vogel da in diesem Ausflugslokal sind, da wird die ja bestohlen. Und dann geht ja die Bedienung da irgendwie rein zu der Köchin oder was sie da ist, Marga Marsberg, und sagt, ja, die sind bestohlen worden, diese komischen Jungs. Und dann sagt Marga Marsberg, nämlich, Holger?
Sind die nicht von heuer?
Ja, und das war, genau, danke. Da habe ich auch mal gedacht, also das wird ja so gehandelt, als wenn jetzt der Zuhörer denkt, ach, guck mal, die Heuers wieder. Und ja, keine Ahnung, vielleicht waren die von heuer. Ne?
Versteht kein Mensch. Der Satz ist einfach völlig, er erklärt gar nichts und wird auch nicht wieder aufgegriffen und ist ein völliges Absurdum. Aber wie gesagt, du scheinst eigentlich permanent nachgedacht zu haben beim Hörspielhören damals im Gegensatz zu mir.
Ich fand die Serie sehr komplex.
Hast du, ganz im Ernst, eigentlich, hast du früher Hörspiele ausschließlich gehört? Also saßt du mit dem Cover vor dem Plattenspieler beim ersten Mal geschenkt, wenn man die ganz neu hat, aber auch beim 20. Mal noch? Oder hast du dabei auch, wie ich und das als normal empfinde, gespielt? Also sei es Lego, was auch immer.
Ja, Lego. Ich wollte gerade sagen, in der Regel war es Lego.
Mhm. Ja, okay. Alles Lindenhof klar. In Lego-Bausteinen nachgebaut.
Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich hatte so eine kleine Lego-Stadt mit so grauen Straßenplatten und so.
Ja, wer nicht?
Ich wollte es nur sagen.
Vielleicht können wir mal kurz klären, auch die Unterschiede der Übersetzung, also vom Original zu hier. Wo liegt denn eigentlich Lindenhof? Das ist ja auch so ein Rätsel, nicht? Also ich glaube, im Original spielt das Ganze in Cornwall. Und die heißen ja natürlich auch nicht Honey und Nanny, sondern irgendwie Pat O'Sullivan und Isabel O'Sullivan. Das ist natürlich sowieso alles eingedeutscht. Aber kann man denn eigentlich Lindenhof irgendwo hier in Deutschland lokalisieren? Ich meine, gibt es da noch Hinweise?
Das spielt alles in Gastrop Rauxel.
Ja. Ja, es wird ja mal hier, ne, die Ellernberge und Rottleben in Folge 6. Gibt es die?
Nee, also ich, also nicht, dass ich das jemals gesucht hätte, aber...
Ich meine, Holger hat sich sowieso keine Gedanken. Wir haben ja gerade gehört,
eben.
Der hat sich ja noch nicht mal drum geschert, warum die zweimal den Geburtstag feiern und solche Geschichten. Und jetzt kommst du hier mit geografischen, mit Kernfragen. Das, da wird nichts kommen, denke ich.
Der Zug ist aus der Halle.
Der Zug ist aus der Halle.
Das war's.
Ja, aber leiten wir über vielleicht von der etwas verwirrenden Folge zur letzten Folge der Serie Honey und Nanny im Landschulheim, die, wie der Name eben schon nahelegt, wieder nicht in Lindenhof spielt, sondern im Grunde so eine Art Nachtclub ist. Die Schüler verlassen jetzt also alle das Gymnasium oder was das auch immer für eine Schule ist. Und auch egal, in welcher Klasse die jetzt gerade wieder sind, keine Ahnung. Jedenfalls gehen die halt in so ein Landschulheim, wo sie dann so Kinder beaufsichtigen irgendwie. Gott sei Dank neben Honey und Nanny auch wieder meine geliebte Jenny, also Reinhild Schneider. Und dann gibt es da noch so eine kleine Detektivgeschichte, wo sie glauben, dass da geschmuggelt wird. Und mehr gibt es zu dieser Folge eigentlich nicht zu sagen.
Bitte? Also fangen wir mal an. Erstens, es ist vollkommen klar, dass die ja also irgendeine Art von Schulabschluss gemacht haben. Denn es wird doch am Anfang darüber gesprochen, dass die in die und die Himmelsrichtung abrauschen und dass die dahin wollen, die gehen ins Modegeschäft oder was auch immer. Das wird doch im Laufe des Hörspiels erklärt. Und für mich war das immer ein gelungener Abschluss. Ich fand, das war eigentlich so, als wenn die in Anführungszeichen ein soziales Jahr oder früher Zivildienst oder sowas machten. Und da so oder ein Praktikum machten in einem Kinderheim, nachdem sie, ja, was weiß ich jetzt, welche Art von Schulabschluss man in England machte, auf jeden Fall Lindenhof abgeschlossen hatten. Und das fand ich immer auch einen guten Abschluss. Ich fand die Folge nett. Ich habe die gern gehört früher und fand auch den Abschluss dann immer ganz bewegend eigentlich mit diesem, wie soll man das beschreiben? Ein schönes Finale einfach, wie sie sich von Landschulheim verabschieden. Aber ich glaube, worauf du hinaus wolltest, ist vielleicht
Das reicht ja auch. Wir können ja jetzt über die Serie allgemein sprechen, wie wir die fanden.
Markus hatte einen lustigen Irrtum.
Ach.
Es gibt einen Moment, als morgens eines der Mädchen in den Reitstall, der zum Landschulheim gehört, geht, um reiten zu wollen. O-Ton Lutz Mackenzie als Erzähler. Dort traf sie Fräulein Wagner, die gerade ausreiten wollte. Es gibt jemanden in diesem Podcast, der immer verstanden hatte, dass Fräulein Wagner gerade ausreiten wollte. Also nicht, dass sie bereit war, in diesem Moment loszureiten, sondern sie wollte wohl sehr lange, sehr gerade ausreiten.
Ja, wir haben es alle verstanden.
Oh.
Ich habe es mal ausgerechnet. Also wenn sie immer gerade ausreiten würde und wenn man mal so einen normalen Trab zugrunde legt, vernünftige Pausen für das Pferd oder so, wäre sie ungefähr nach anderthalb Jahren, wäre sie wieder von der anderen Richtung wiedergekommen. Also sie wäre relativ schnell wieder da.
Die Vorstellung fand ich immer super, als Markus mir von diesem Verhörer erzählte und wir uns überlegten, wenn jemand fragt, wo ist denn Fräulein Wagner? Ja, die ist heute Morgen da lang geritten, also müsste sie von da irgendwann wiederkommen. Und jetzt wissen wir auch wann, ungefähr anderthalb Jahre später, dauert mit einem Pferd eine Erdumrundung.
Also für mich war das damals genau wie mit den Goldbuchstaben. Ich habe zwar immer gedacht, komische Idee, aber ich habe nicht gedacht, dass die Idee falsch ist, sondern für mich war das ganz klar, Fräulein Wagner möchte gern gerade ausreiten.
Darüber können wir ja nochmal eine eigene Folge machen. Über
Verhörer. Über gerade ausreiten?
Versprecher. Ich weiß noch, ist es nicht in Folge 1, wo dann Hanni sagt, das ist ein dehnbarer Begriff. Als Kind habe ich das auch überhaupt nicht kapiert. Was ist ein dehnbarer Begriff und ähnliches? Also was man inhaltlich nicht versteht, was man akustisch falsch verstanden hat, vielleicht auch was von der Aussprache oder einfach von der Betonung völlig daneben war, das können wir irgendwann mal in einer gesonderten Folge, vielleicht brauchen wir noch 3 Folgen dafür, umsetzen. Wäre auf jeden Fall lustig.
Das mag sein, ja.
Naja, ich bleibe dabei. Es war eine äußerst komplexe Serie. Also wenn ich daran denke, in Folge 7 versteht niemand, was Mademoiselle sagt. In Folge 4 bin ich davon ausgegangen, dass die irgendwie Goldbuchstaben mit in die Schule bringt.
Da versteht generell keiner irgendwas.
Genau, also Folge 4 ist, finde ich, auch ein Sonderfall. Und Folge 12, gut, das war jetzt vielleicht mein persönliches, das gebe ich zu, das hätte man vielleicht etwas mehr hinterfragen sollen. Aber im Grunde zeigt sich dieses, ich höre mir das einfach an und das wird schon alles richtig sein, so wie Holger das gemacht hat, im Grunde viel besser.
Mhm. Ja, und wo sind eigentlich die Ellernberge?
Ja, das ist ja, also das ist ja schon sozusagen Stufe 2. Ja. Ne? Das ist ja also schon Honey und Nanny Exploration 2.0.
Das groß.
Nein, aber generell, denke ich, kann man sagen, das war zwar ein merkwürdiger Abschluss, der jetzt nicht in Lindenhof nun stattfand, aber irgendwie so eine runde Geschichte mit den Abenteuern da. Und ich fand auch, so kitschig wie das ist, wenn man sich heute anhört, ganz am Schluss reisen sie auch von diesem Kinderheim ab und dann kommt irgendwie so ein leiser Frauenchor, wie aus einem amerikanischen Film der 60er Jahre. Und dann sagt Lutz, dann kennen sie, die winken da alle und so. Und aus einem der Fenster winkte auch das nette, liebe Fräulein Wagner. Und dann kommt so,
er singt.
Schön. Schon wieder vorbei. Und ist schon wieder vorbei. Und dann war die Serie zu Ende. So, ja, war ganz okay. Ich bleib dabei, für mich hätte nach Folge 8 auch Schluss sein können. Also. Carsten, du bist ja im Grunde aus den letzten 4 Folgen dann komplett raus, sozusagen, weil du die gar nicht kanntest, ne?
Ja, richtig. Die sind an mir vorbeigegangen. Aber wie gesagt, ich glaube, ich habe die 4 besten Folgen abgegriffen.
Das kann man, glaube ich, auch als, ja, wollte ich gerade sagen, das kann man, glaube ich, auch als erstes Fazit stehen lassen. Wenn sich jemand heute mit der Serie beschäftigen möchte, empfiehlt sich ja grundsätzlich, wie wir wissen, Folge 1 als erste zu hören. Aber die Highlights sind für mich dann zumindest eigentlich dieser Block, der lustigerweise auch am Stück rauskam, Folge 6, Folge 7, Folge 8.
Ja, und wie geht's euch so mit den Sprechern und der Musik? Das hat ja nun relativ oft gewechselt irgendwie. Habt ihr da Favoriten oder so?
Nee, das habe ich, also klar, jetzt kommt wieder mein Satz, ne? Das habe ich damals so genommen, wie es ist und heute möchte ich natürlich auch die Urversion davon hören. Ich kann mit den Neuabmischungen oder Veränderungen in so etwas dann wenig bis gar nichts anfangen. Das spiegelt sich auch in allen anderen Serien, die man heutzutage noch hören kann, aber die ich in ihrer bearbeiteten Version in der Regel ablehne. Und so ist das bei denen auch, also wenn dann das Original.
Ich muss noch auf eine Sache hinweisen, die mir immer wieder auffällt im Vergleich zu dieser Schreckenstein-Serie, die ja ähnliche Rahmenbedingungen bietet, so, ne? Internat und die Schüler müssen alle zurechtkommen und dann kommen neue, die sich erstmal einfügen müssen und so weiter. Ein Unterschied war für mich immer ganz deutlich, dass nämlich die Probleme, die im Lindenhof entstanden, irgendwie immer noch, wie soll ich sagen, besser beleuchtet wurden. Also zum Beispiel Folge 8, wo Marianne kommt mit diesem problematischen Familienhintergrund und da wurde auch mal so ein bisschen beleuchtet, warum Marianne so ist, wie sie ist. Und bei Schreckenstein, gut, da gab es nun jetzt eben zugegebenermaßen nur die ersten 4 Bände als Hörspiele auf 5 LPs. Aber da war der Umgang immer ein anderer. Ne? Also ich weiß, als der Stefan da irgendwie auf die Burg kommt, da werden ihm die Hosen abgeschnitten und dann wird ihm der Lack auf den Allerwertesten geschmiert und der wird da drangsaliert ohne Ende, ohne dass sozusagen auf diese Figur überhaupt mal eingegangen wird. Das fand ich bei Honey und Nanny immer deutlich angenehmer, dass das so ein bisschen ausgewogener war. Ja.
Okay. Den Vergleich, der bietet sich an, aber ich habe den nie inhaltlich dann gezogen, weil ich, Honey und Nanny habe ich damals durch meine Schwester, wie gesagt, nur gehört, Schreckenstein habe ich zuerst jahrelang nur gelesen und dann erst als Hörspiele entdeckt, deswegen war da nie eine Parallele für mich.
Ja, okay. Gut, bei Carsten, wie geht's dir irgendwie so mit der Serie als Ganzes irgendwie?
Ja, als Ganzes. Für mich ist das auch aufgrund der Cover so eine richtige 70er-Jahre-Serie. Ich finde dieses Ganze, auch dieses leicht aufgedrehte, fröhliche, unkomplizierte, bis auf, wie gesagt, 1-2 Folgen oder auch nur 10, ist das alles sehr, sehr fröhlich und ja, ein völliges Kontrastprogramm zu dem, was ich sonst gehört hatte damals. Und ja, ich fand es einfach angenehm zu hören, also leichtgängig.
Ja, bis auf die von mir angesprochenen Probleme, aber die hat ja wohl keiner ernst genommen. Ich höre das schon. Ja, das war sozusagen unser Versuch, die Serie Honey und Nanny einmal so ein bisschen zu besprechen, abzuhandeln. Das soll es für heute auch gewesen sein. Wir hören uns nach Plan dann am nächsten letzten Sonntag im Februar wieder und präsentieren dann ein Interview mit Stefan Krischinski, der ja auch heute schon Thema war als Sprecher in Folge 6 und der, wie wir ja schon gehört haben, in seiner Kindheit des Öfteren Schmuggler gejagt hat, Diebesbanden überführt hat. Und ja, der wird also zu Gast sein in der nächsten Folge. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder einschalten mögt. Für heute erstmal vielen Dank und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Wir hören uns. Tschüss.